Okay, Erik hat es erwähnt, das Thema Sehnsucht nach Erweckung. Ja, und es fiel so stark in mein Herz während der Vorbereitung, und ich mache das ja mal wieder so, dass ich viel bete und schaue, okay, was ist dran, was ist vielleicht auch prophetisch wichtig für die Gemeinde. Und ich dachte, ich fange bei diesem wichtigen Thema an, also dieser Sehnsucht, ja, von diesem Hunger, von diesem Durst. Seid ihr hungrig nach Erweckung? Und ich sehe so viele Menschen, bin ja in Kontakt mit vielen von euch, und ich sehe so viel Hunger nach Jesus. Gott hat etwas in euren Herzen begonnen. Niemand hat sich hier selbst quasi hingebracht, indem er sich eines Tages überlegt hat, ne, ich mache das jetzt einfach und gehe diesen Weg, sondern der Heilige Geist hat in euren Herzen angefangen zu wirken. Er hat etwas getan in euren Herzen, er hat Hunger stimuliert. Andere Menschen sind hungrig gewesen nach Gott. Andere Menschen haben Erweckung erlebt und ihr wurdet mit angesteckt mit diesem Hunger und diesem Durst nach Erweckung. Ja? So, seid ihr hungrig nach Erweckung? Sehen wir uns nach Erweckung? Und was noch in mein Herz fiel in Bezug auf dieses Thema ist, als würde der Herr mich fragen, nicht fragen, sondern sagen, also etwas, eine Aussage, ich will euch prüfen, ob ihr es ernst meint. Also der Hunger ist da, Gott tut das Werk in unserer Mitte, aber der Herr sagt, ich will schauen, wie ernst dieser Hunger ist. Okay? Und ich habe länger darüber nachgedacht, eine Zeit des Fastens auszurufen und des Gebets. Und ich hatte auch mit Isaac mal darüber geredet, im Zusammenhang mit unserem Gebetsabend. Und das Ziel ist es letztendlich, eine betende Gemeinde zu sein, eine betende Bewegung von Jüngern zu sein. Und ich habe es eigentlich sehr, sehr klar jetzt in meinem Herzen und ich brenne da sehr, sehr stark für. Und zwar sieht der Plan so aus, dass ich gerne ein Fasten ausrufen würde, und zwar an den ersten 3 Tagen eines jeden Monats. Okay? Und das 12-mal, zuerst mal für ein Jahr lang. Okay? Und jeder ist frei, zu kommen oder nicht zu kommen. Und das normale Fasten wäre auf Wasser hin, also dass man nur Wasser trinkt und nichts anderes zu sich nimmt. Aber ihr seid frei, wie ihr das machen wollt und wie der Heilige Geist es quasi auf euch aufs Herz legt. Das heißt, wenn jemand irgendwie Medienfasten möchte über die 3 Tage, dann darf er das tun. Ja? Also im Geist der Freiheit gibt Gott einfach das, was dir auf dem Herzen liegt. Und das eine Thema in diesen 3 Tagen soll sein Erweckung. Sehnsucht nach Erweckung, Schrei nach Erweckung, Gebet um Erweckung. Okay? Und wir beten quasi direkt für diesen einen Monat. Also wenn wir jetzt zum Beispiel im Juli starten und die ersten 3 Tage, dann beten wir für den Juli. Wir konzentrieren uns auf den Juli und wir beten um Erweckung für den Juli. Ja? Und das geht dann für jeden Monat immer so weiter. Okay? Und ich hatte es auf dem Herzen, einfach ein Treffen auch zu organisieren. Also jeden Abend wird sich getroffen zum Gebet. Und ich will die anderen Veranstaltungen nicht über Bord werfen. Die werden wir da weiterhin haben. Ihr könnt dann selbst entscheiden, ob ihr dazu stößt mit dem Hauskreis oder was auch immer das für ein Treffen ist. Oder es separat macht und als Hauskreis um Erweckung betet. Ob ihr zu Hause bleibt, zu Hause um Erweckung betet oder kommt und um Erweckung betet, ist alles ist euch alles freigestellt. Also könnt ihr machen, wie ihr es auf dem Herzen habt. Aber wichtig ist, also ich empfinde ganz stark, dass Gott Dinge in Bewegung bringen möchte. Ja, und dass es eine Gewohnheit ist, der Gemeinschaft immer wieder vor Gott zu kommen und dieses Gebet, diesen Schrei von sich zu stoßen. Jesus, wenn deine Herrlichkeit nicht mit uns zieht, ist mein Leben vergeblich auf dieser Erde. Ich will keine Sekunde mehr leben in dieser Welt, es sei denn, dass die Herrlichkeit Gottes sichtbar wird. Amen. Und dass ich den Auftrag Jesu ausführe. Okay? Habt ihr diesen Schrei? Ich meine, wenn ich auf Minden schaue, wenn ich auf die Umgebung schaue, wenn ich auf die vielen Dinge sehe, die um mich herum passieren, auch diese Sehnsucht in meiner Familie Erweckung, mehr Erweckung zu erleben. Ich habe da so einen Schrei in meinem Herzen. Und ich merke, ich brauche einen Rahmen, um diesen Schrei zu entfalten. Und das sind diese 3 Tage. Ja? So, ihr seid frei, wenn ihr sagt, okay, ich faste auf Süßigkeiten, dann fastest du auf Süßigkeiten. Was auch immer ihr euch in Freiheit vornimmt in diesen 3 Tagen, das ist gut. Amen. Wir haben hier keinen religiösen Geist, sondern einen Geist der Freiheit. Es ist ein Liebesopfer. Wir bringen Gott ein Liebesopfer und wenn du merkst, ich habe ein Problem mit Fernsehen, machst du diese 3 Tage 0% Fernsehen gucken. Ja? Und du darfst auch gerne auch mal das auch sein lassen. Reduzieren. Aber wie der Herr dich eben führt und leitet. Aber auf jeden Fall, dass wir ein Signal in Richtung Himmel senden. Und das ist so, was ich spüre dabei. Wir senden ein Signal in Richtung Himmel. Jesus, die Sache mit dir, das ist mir ernst. Und du bedeutest mir viel. Und ich sehne mich sehr nach dir. Und du bist mir kostbarer als alles andere in dieser Welt. Amen. Und wir zeigen Gott einfach, wir meinen es ernst mit ihm. Okay? Und eventuell wird Gott daraus etwas Größeres machen, aber es liegt in seiner Hand. Ja? Okay? Gut, Sehnsucht nach Erweckung. Psalm 80, Vers 19 und 20 finden wir diesen Schrei des Psalmisten. Belebe uns, so wollen wir deinen Namen anrufen, o Herr, Gott der Herrscharen, stelle uns wieder her. Lass dein Angesicht leuchten, so werden wir gerettet. Amen. Belebe uns, so wollen wir deinen Namen anrufen. O Herr, Gott der Herrscharen, stelle uns wieder her. Lass dein Angesicht leuchten, so werden wir gerettet. Und einige von uns beten für die Deutschland, für die Regierung, für unsere Stadt. Und ich weiß, einige sind da sehr fleißig mit. Aber bevor Gott Deutschland erwecken wird, bevor Gott irgendetwas bei Angela Merkel tut, schaut er auf die Gemeinde Jesu, auf den Leib Christi in Deutschland. Denn die Erweckung beginnt in deinem Haus, in deinem Herzen, zuerst in deinem Herzen. Und dann bei deiner Frau, bei deinen Kindern und dann bei deiner Nachbarschaft und dann bei deiner Umgebung und dann in der Gesellschaft und dann in Deutschland. Deswegen, Gott hat einen Plan für die Nation, für Deutschland und wir haben eine Geschichte und diese Geschichte ist heavy, diese Geschichte ist heftig. Wir haben hier mehrere Millionen Seelen ausgerottet in diesem Land. Und ich weiß, wir haben Bollwerke in Deutschland und wir haben eine Entwicklung hinter uns. Und Gott will diese Nation verändern und transformieren. Und wir haben so viele Bollwerke des Feindes, so viel Feindschaft um uns herum, also die Sache mit der Same-Sex-Marriage und diese ganzen Dinge, die auf uns zukommen. Und sie werden immer heftiger. Und wenn wir als Gemeinde Jesu nicht aufstehen und wenn wir nicht gesellschaftsrelevante Gemeindearbeit betreiben oder Mission betreiben in Deutschland, wenn wir einfach uns verriegeln und uns abgrenzen von der Gesellschaft und keinen Einfluss haben nach außen, wird dieses Land komplett einen Shift erleben. Und wir werden unser Land verlieren. Ich höre von Deutschen, die zum Islam konvertieren. Ich hätte sie damals nie vorstellen können. Aber Deutsche konvertieren zum Islam. Ja? Weil sie aktiv sind. Und natürlich ist es nicht etwas, was sie in der Freiheit des Herzens tun, sondern sie werden manipuliert, sie werden getäuscht. Und wenn da nicht eine Stimme der Wahrheit ist und wenn da nicht das Licht des Königreiches Gottes scheint und leuchtet, wird der Feind dieses Land einnehmen und diese Menschen werden getäuscht und Deutschland werden wir verlieren. Ja. Und so Europa und Deutschland, wir finden uns in einer Identitätskrise. Ne? Wir wissen nicht mehr, wer sind wir überhaupt. Ne? Und Deutschland ist nicht mehr ein christliches Land, in den Gedanken vieler. Und ich habe das Gefühl, ich meine, ich habe mir das jetzt angeschaut, Erik hat mich darauf hingewiesen beim Männerhauskreis, 20 Kilometer Tunnel wurde in der Schweiz eröffnet. Ach, Vitali, du hast mich darauf hingewiesen, ne? Und ich habe mir die Zeremonie angeschaut und ich dachte, Alter, sind wir wieder bei den Germanen? Und die beten diesen Berggott an und machen da dieses Festival. Und natürlich ist das in ihren Gedanken ein Spaß und einfach nur ein Joke. Und das ist ja einfach nur mystisch und daran glauben wir sowieso nicht. Aber das, was dort rüberkommt bei diesem Video, ist sowas von dämonisch und sowas von teuflisch. Und ich sehe eine Strömung in Deutschland, die als als allergische Reaktion gegen das Christentum sich den alten Göttern zuwendet und alles andere zulässt und alles andere haben möchte, aber nicht dieses Christentum, zumindest dieses religiöse Christentum. Ja? Und das sind diese Bewegungen in unserem Land. Und wenn die Gemeinde Jesu nicht aufsteht, dann werden wir unser Land verlieren. Und diese Aufgabe kann Immanuel Fellowship alleine nicht stemmen, ja, als einzelne Ortsgemeinde. Wir brauchen eine Bewegung, die deutschlandweit durch dieses Land geht. Ja. Aber mein Schrei ist, Jesus, beginn bei mir. Erwecke mein Herz. Ja. Und wenn Gott Deutschland transformieren möchte, er möchte diesen ganzen Okkultismus, diese ganze Perversion und Unzucht stoppen, aber er wird es nicht tun mit einer lauen Kirche. Er wird es nicht tun mit einer liberalen Kirche, die nicht mehr glaubt, dass Gottes Wort zuverlässig ist, dass Gott treu ist, dass er lebendig ist. Mit so einer Kirche wird er nicht arbeiten. Und deswegen rekrutiert er überall geistliche Soldaten. Eine Armee. Menschen, die sagen, ich bin bereit, Herr. Erwecke mich. Gebrauche mich. Und womit beginnt Gott? Und das ist das, was einige von euch erlebt haben. Er beginnt mit dir und mit deiner Familie. Er erweckt dich, er befreit dich, er heilt dich, er stellt dich wieder her. Aber der nächste Schritt ist die Wiederherstellung deiner Nachbarschaft, deiner Stadt. Und dieses soll um sich greifen. Amen. Und womit es beginnt, einfach ist immer diese Sehnsucht nach Erweckung. Und ich bin letzte Zeit etwas öfter unterwegs und ich höre sehr viel, was in den Nationen passiert. Und es ist erschreckend, wie viel Leid, wie viel Schmerz und wie viel Not es gibt auf der Erde. So wenig Menschen haben Zugang zum Evangelium. Menschen sterben in ihrer Gottlosigkeit, sterben in ihrer Armut. Wir haben gestern von Somalia gehört, von der Nick Ripken. Ich konnte nicht mehr, also das war so heftig. Es gibt nichts, was einer Kirche gleich ist in Somalia, was einer Kirche ähnelt. Es gab wohl 150 Gläubige, als er dort ankam, der Nick. Und über die Zeit, sie haben alle umgebracht, bis auf vier. Vier sind übrig geblieben. So ein Leid, ja, so ein Schmerz. Und diese ganze Nation ist erfüllt mit Gewalt und Mord und Totschlag. Und das Erste, ihr könnt euch das Video anschauen, das Video heißt Gottes unfassbare Wege. Und so das erste Statement, was er macht, ist, als wir dort ankamen in Somalia, das Erste, wonach die Leute dort gefragt haben, war nicht, gib uns etwas zu essen oder gib uns Kleidung, sondern nach Leichentücher für ihre Kinder, um ihre Kinder zu begraben. Könnt ihr euch vorstellen, diese Nation, wie viel Gewalt, wie viel Leid. Und Gott ist allgegenwärtig. Er sieht dieses Leid und er sieht dieses Schreien dieser Leute, das Sterben dieser Leute. Und er hat gestern erzählt über diese Tragik in seinem Leben, dass er seinen Sohn verloren hat. Und dass er das eben nachempfinden konnte. Ne? Also so viele haben ihre Kinder verloren. Und das ist eine ganze Nation, sie schreit um Hilfe. Gott liebt uns. Aber er sieht das Schreien der Leute. Tag und Nacht ist es in seinen Ohren. Dann heißt es, wir dürfen nicht so viel Druck machen im Bereich der Evangelisation. Druck ist nicht gut. Und ich möchte mich auch hier entschuldigen für jede Art von Druck, das erzeugt wurde. Weil wir gesagt haben, wir wollen evangelisieren. Ich will keinen Druck machen. Jesus ist nicht jemand, der uns zu etwas zwingt. Er ist ein Gentleman. Er ruft uns in Freiheit, im Geist der Freiheit. Aber es gibt etwas, was mich extrem drückt. Und das ist das, was in der Bibel steht. Die Liebe Gottes drängt mich. Die Liebe Gottes drückt mich nach außen. Deswegen, ich kann nicht vor dem Kreuz stehen und das Kreuz anbeten und sagen, Jesus, dein Opfer ist sowas von wunderbar und herrlich. Diese Liebe drückt mich nach außen. Sie drückt mich zu den Nachbarn, sie drückt mich in die Umgebung und sagt so, sie sind alle verloren, sie sind alle verloren, sie werden alle sterben, sie werden alle brennen in der Hölle. Das ist das, was die Schrift sagt. Und es beginnt ja bei unserer Familie. Ja? Wir Väter, wie viel Zeit nehmen wir uns, um zu schreien und zu weinen und zu beten vor Gott um unsere Kinder und für unsere Familien? Das beginnt ja hier vor unserer Tür. Diese selbstlose Liebe. Und das ist Erweckung, wenn Gott seine Liebe ausschüttet über uns. Es gibt so viel Not um uns herum, vor unserer Haustür. Ja? Herr, schenk Erweckung. Erwecke deine Gemeinde. Ja? Psalm 85, 7-8. Willst du uns nicht wieder neu beleben, damit dein Volk sich an dir erfreuen kann? Es geht also um Freude. Wieder neu Freude zu haben an unserem Gott. Halleluja. Ist ein Zeichen der Erweckung. Herr, lass uns deine Gnade schauen und schenke uns dein Heil. Ein Ausruf des Psalmisten, Psalm 85. Das sind klassische Bibelstellen, wenn es um das Thema Erweckung geht. Belebe uns, stell uns wieder her, lass dein Angesicht leuchten. Ja, belebe uns neu, lass uns wieder Freude haben an dir. Lass uns deine Gnade schauen, schenke uns dein Heil. Halleluja. Ich wollte einfach mal in die Runde fragen, was genau für euch Erweckung bedeutet. Das interessiert mich einfach. Ja? Was ist für euch Erweckung? Was passiert, wenn Erweckung geschieht? Was sind die Zeichen von Erweckung? Vielleicht könnt ihr das einfach reinrufen. Freiheit. Menschen werden frei. Halleluja. Die Wahrheit kommt ans Licht. Menschen lernen Gott kennen, wie er wirklich ist. Amen. Herz und Sinn werden verändert. Amen. Die Ketten reißen. Freiheit. Okay, Kevin hat sie noch gemeldet. Also Heiligung der Kirche, Abwendung von Sünden. Genau. Ja. Aha. Ja. Freiheit von Gleichgültigkeit, Hinwendung zu den Menschen um uns herum. Ich wiederhole das, damit das auf der Aufnahme drauf ist. Ja. Okay, also wenn Erweckung kommt, verlassen wir unsere Komfortzone. Okay, Halleluja. Was noch? Ein neues Herz für Menschen. Ein neues Herz für mich selbst zuerst und dann auch für die Menschen. Halleluja. Okay, was noch? Okay, leere Diskotheken und Wirtshäuser. Ne? Es wird nicht mehr der Teufel verherrlicht in unserem Land. Gottes Liebe wird weitergegeben. Lass uns weiter sammeln. Ich glaube, es gibt noch mehr Dinge. Okay. Okay, Gott, ein Respekt oder Achtung vor dem Namen Gottes und vor seinen Ordnungen. Halleluja. Aha. Leidensbereitschaft. Nachfolge. Okay. Christus werden, also Jesus wird nachgefolgt. Was noch? Der Tod wird überwunden. Und die Angst vor dem Tod? Die Angst vor dem Tod? Ja, eine der größten Waffen, haben wir gestern gehört, die der Satan hat auf dieser Erde, ist die Angst. Und die Angst vor dem Tod. Ja. Ah. Okay. Also eine Erweckung von Vision, von den Zielen Gottes und dieses Nachjagen, ne, nach diesen Zielen. Was ist mit euch? Wenige Frauen haben sich bisher gemeldet insgesamt. Was ist euch wichtig, wenn ihr auf eure Familien schaut, euren Alltag schaut? Wenn Erweckung hineinbricht, wie sieht euer Alltag aus? Wie sieht euer Alltag aus? Wie bitte? Bestimmt vom Leben im Geist. Halleluja. Und wie äußert sich das konkret? Volle Häuser. Also nicht nur die einigen Kinder, sondern das Haus ist auch noch voll anderer Leute. Okay. Ey, es ist, jeder von uns hat eine Vorstellung von dem, was Erweckung bedeutet. Und diese Vorstellung ist auch vom Heiligen Geist. Hier wird nichts revidiert. Es ist etwas, was in euren Herzen ist. Ja? Frieden, Freude und Liebe. Also die Atmosphäre des Königreiches. Frieden, Einheit. Halleluja. Okay. Also die Liebe zum Wort Gottes und zu seinem Geboten und der Gehorsam zu diesen Geboten. Ups, da hat sich jemand wehgetan. Okay, was noch? Ich meine, wenn Erweckung kommt, was geschieht mit euren Kindern? Ja? Lass uns einfach träumen. Wenn Erweckung kommt in eure Familie, was passiert? Du hast was gesagt? Erkenntnis. Wer Gott wirklich ist. Ja. Ja, Offenbarung von Sünde. Ja. Ah, Amen. Also ich erkenne, dass ich ein Sünder bin und dass ich Gott brauche. Halleluja. Detlef? Wachsender Glaube. Halleluja. Licht, Lobpreis. Ich wollte den eigentlich zitieren. Okay, mach mal. Jeden Tag Hausandacht, Lobpreis und Gesang. Halleluja. In den Familien. Stark. Ja, sie werden es gerne tun. Nicht, man muss sie nicht dazu überreden. Sie werden es gerne tun. Mhm. Das Umfeld verändert sich. Positiv. Halleluja, sehr gut. Okay, falls euch noch was einfällt, dann einfach rufen. Okay, es gab verschiedene Erweckungsbewegungen in der Geschichte. Und wir haben Welsh Awakening, wir haben diese Erweckungsbewegung, also Welsh Awakening überschwappte nach Nordamerika. Und dann haben wir The Great Awakening. Und ich könnte jetzt über viele, viele Erweckungsbewegungen sprechen und ich habe mich mit einigen so ein bisschen beschäftigt gehabt. Und wie Erweckungen oder Azusa Street Revival zum Beispiel, ne, in den States. Und ich möchte euch eine Sache einfach mal zeigen und das ist The Great Awakening. Und diese Great Awakening, sie schwappte quasi von United Kingdom, von Großbritannien, rüber zu den Kolonien, die damals in Nordamerika waren. Ja? Dorther, kommt das? Das Bild? Genau. Great Awakening. Ne? Und wir haben so drei Repräsentanten, die in diese drei Wellen irgendwie verkörpern irgendwie auch. Und zwar die erste, First Great Awakening, die erste große Erweckung. Und eine wichtige Person ist eben hier Jonathan Edwards. Und Jonathan Edwards ist einer der größten Theologen Amerikas bis heute. Er hat nicht so lange gelebt, leider nur 55 Jahre alt geworden. Aber sein Alltag bestand darin, 4 Uhr morgens aufzustehen. Ja, und hat er 4 Stunden lang hat er die Bibel studiert, ne, und gebetet und so weiter. Und dann fing erst der Alltag an. Und dann, er hatte insgesamt 11 Kinder, ja, also eine große Familie. Und Gott hat seinen Namen bekannt gemacht im ganzen Land und hat ihn mächtig gebraucht in der Erweckungsbewegung. Von seiner Ausrichtung her war er erst kalvinistisch, aber in dem Sinne kalvinistisch, dass er von der Souveränität Gottes überzeugt war. Dass Gott sehr, sehr groß ist und sehr mächtig ist und alle Dinge in seiner Hand hat. Aber in Zusammenhang mit dieser gewaltigen Offenbarung über die Souveränität Gottes, über die Größe Gottes, konnte er die Einzelnen die Verantwortung rufen. Ja? Und so persönliche Buße kam in den Vordergrund, persönliche Bekehrung, persönliches Sündenbekenntnis und öffentliches Sündenbekenntnis. Und das sind Dinge, die damals keine große Rolle spielten. Es war etwas komplett Neues, weil der Glaube war nicht persönlich, nicht individuell. Er war eher gesellschaftlich. Und man hat einfach nur aus Pflichtbewusstsein, ist man Christ gewesen. Ja? Das ist so ähnlich, was wir hören von den Moslems. Es waren alles Kopfchristen, aber sie hatten keine Erlebnis und keine Erfahrung mit Gott. Und Jonathan Edwards hat das mit hineingebracht. Und John Piper, ich weiß nicht, kennt ihr John Piper? Er zitiert Jonathan Edwards sehr, sehr oft. Ja, ich habe ein Buch von ihm, Ihn verkünden wir, heißt es. Und er zitiert eben Jonathan Edwards. Und ihr seht, ja, 1700, 7. Jahrhundert. Und was auch wichtig war, waren diese Holy Affections, bedeutet diese heiligen Zuneigungen Gottes. Das heißt, der Heilige Geist berührt deine Seele und du reagierst darauf hin. Emotional, aber auch einfach etwas, was merkbar in deinem Leben passiert, auf einer persönlichen Ebene. Ja, Jonathan Edwards in dem First Great Awakening. Und dann das Second Great Awakening. Ein Repräsentant hier ist Charles Finney. Ich habe ihn einfach nur beispielhaft rausgenommen. Und er steht so als Pionier für Massenevangelisation und die Initiierung der Heiligungsbewegung. Ja, Gott hat ihn mächtig auch in der Weise gebraucht. Und auch in seinem Fokus, seiner Predigt, sehr stark persönliche Buße und Zerbruch. Was wofür auch Jonathan Edwards bekannt ist, genau, habe ich vergessen, es gibt ein Buch, das heißt Sinners in the Hand of an Angry God. Sünder in den Händen eines zornigen Gottes. Ja? Und das ist seine Message gewesen, dass Menschen, die Jesus nicht kennen, in einer bedrohlichen Situation sich befinden. Und auch der Christ, der keine persönliche Begegnung hat mit Gott, in einer bedrohlichen Situation ist und diese Errettung erleben muss. Er muss Erlösung erfahren, individuelle Abkehr von der Welt, Buße und persönliche Erweckung. Und das haben sie betont. Und die Leute kamen in Massen. Ja, es waren Massen, die dort gekommen sind und Gott hat Mächtiges getan. Und Charles Finney, ich werde gleich da noch drauf angehen. Und dann diese Third Great Awakening, 1837 bis 1899, der Dwight L. Moody. Kennt ihr den? Dwight L. Moody? Schon Literatur von ihm gelesen? Evangeliumsfeldzüge und ein Repräsentant der Heiligungsbewegung. Es gibt ein College, das nach ihm benannt ist, das Moody Bible College oder Institute in den States. Und ich möchte einige Zitate immer vorstellen von diesen Männern Gottes. Im Zusammenhang mit Erweckung, weil das Thema ist heute Erweckung. Was bedeutet Erweckung für uns? Und wir wollen einfach mal hören, sehen, was für sie Erweckung bedeutete. Hier einmal von Jonathan Edwards. Ist etwas schlecht zu sehen, ich lese es einmal vor. Ihr alle, die ihr die große Wandlung des Herzens noch nicht erlebt habt, welche die gewaltige Kraft des Geistes Gottes in euren Seelen zu bewirken vermag, ihr alle, die ihr also noch nicht zum zweiten Male geboren und damit zu neuen Kreaturen geschaffen wurdet, die ihr also noch tot seid in euren Sünden und noch nicht das neue, bisher noch unbekannte Licht und Leben emporgehoben wurdet, ihr alle seid noch in den Händen eines zornigen Gottes. Euer Lebenswandel mag sich in vielen Beziehungen noch so sehr verbessert haben, ihr mögt religiöse Neigungen haben und in euren Familien wie im Kämmerlein und im Hause Gottes eine gewisse Form der Religion pflegen. Es ist dennoch nur sein bloßer Wille, der euch in diesem Moment davor bewahrt, vom ewigen Verderben verschlungen zu werden. Einmal ein Zitat von Jonathan Edwards. Dass man wisst, okay, das war seine Botschaft. Hart. Eine harte Botschaft. Okay, nächste, Charles Finney. Da habe ich zwei Ausschnitte mal rausgepickt aus seinem Buch über Erweckung. Die Vorbedingungen einer Erweckung. Oh, das ist so schlecht zu sehen, ich muss das mal hier einmal kurz aufmachen. Hm. Okay. Okay, die göttliche und menschliche Tätigkeit in ihrem Zusammenwirken ist für das Zustandekommen einer Erweckung ebenso erforderlich wie für das Zustandekommen der Bekehrung eines einzelnen Menschen. Dies zeigt sich schon in der Vorbedingung, in den Vorbedingungen, die eine Erweckung voraussetzt, nämlich in dem Bewusstsein des dringenden Bedürfnisses einer Erweckung. Also damit beginnt es, dringend, dass ich das Bedürfnis wahrnehme. Und bei der in diesem Zusammenwirken allein gegebenen Möglichkeit des Beginns derselben. Okay? Und dann, eine Erweckung ist im Grunde genommen nichts anderes als ein neuer Anfang im Gehorsam gegenüber Gott. Erweckung ist nichts anderes als ein neuer Anfang im Gehorsam gegenüber Gott. Wie bei einem bekehrten Sünder ist der erste Schritt tiefe Buße, Zusammenbruch, und ein buchstäblicher in den Staub fallen vor Gott, verbunden mit tiefer Demut und dem Bedürfnis, die Sünde aufzugeben. Das sind Erweckungsprediger und Zitate von ihnen. Also genau, jetzt das nächste noch, Dwight L. Moody. Der einzige und größte Mangel unseres Christenlebens ist Liebe. Zitat von Dwight L. Moody, ja. Der einzige und größte Mangel unseres Christenlebens ist Liebe. Mehr Liebe zu Gott und mehr Liebe zu den Menschen um uns herum. Diejenigen, die den stärksten Eindruck auf dieser von Sünde verfluchten Erde hinterlassen haben, waren Männer und Frauen des Gebets. Jede große Bewegung, die Gott schenkte, lässt sich auf einen Beter auf den Knien zurückverfolgen. Okay? Ja, was machen diese Zitate mit euch? Also das sind Menschen, die in Erweckung erlebt haben. In Massen hat Gott Bekehrungen erlebt, ne? Und wie eine ganze Nation transformiert wird. Und in Amerika ist das ein Teil der Geschichte, weil diese Erweckungsbewegung nicht nur unter den Christen stattfand, sondern sie schwappte in die Gesellschaft hinein und transformierte Amerika, Nordamerika zu dem Zeitpunkt. Okay? So, die Frage ist, was ist Erweckung? Ja, so, wo beginnt Erweckung? Nämlich in meinem Herzen beginnt Erweckung. Ja? Ein Herz, das sich wieder dieser Sache zuwendet, Gott von Neuem gehorchen zu wollen. Ja? So wie Charles Finneas es geschrieben hat. Dort beginnt Erweckung. Oder mit dem Bedürfnis, dass wir für Erweckung beten. Ich brauche Erweckung. Also ein wichtiger Punkt ist, dass wir verstehen, dass wir Erweckung brauchen. Ja? Und dass wir anfangen, wie Dwight Moody es zitiert hat, es gesagt hat, auf unseren Knien zu beten für diese Erweckung. Okay? Deswegen, der erste Punkt ist, ich verstehe es, wir brauchen es. Wir brauchen Veränderung, wir brauchen Transformation. Wir brauchen sein Eingreifen. Der zweite Punkt ist, dass ich ins Gebet gehe. Ja? Und ich glaube, wir stehen an dem Punkt, dass wir ins Gebet gehen müssen. Ha? Oder? Also, ich glaube, viele von euch wissen, wir brauchen Jesus, wir brauchen Erweckung, ich sehne mich nach Erweckung. Und wenn wir für Erweckung beten, ihr habt einige Dinge erzählt und genau darum geht es, dass diese Dinge passieren. Ja? Ich wollte euch eigentlich noch eine Sache zeigen von der chinesischen Untergrundkirche. Sie haben nämlich auch Erweckung erlebt, nämlich als die Verfolgung kam. Und in China, da gab es 2300 Gemeinden, glaube ich, bevor der Kommunismus an die Macht kam und bevor Mao sein Unwesen angefangen zu treiben. Und das war heftig, was Mao getan hat in China. Ich habe letztens noch eine Dokumentation darüber gesehen. Dieser Mensch hat etwa 70 Millionen Menschen auf dem Gewissen. mehr als die Juden, die ausgerottet wurden in Deutschland. Ja, also durch Hungersnot, also durch seine Diktatur und unter seiner Herrschaft starben 70 Millionen Menschen. Ja, und das ist das Leid, was über China kam. In all der Zeit hat Gott seine Kirche gereinigt und hat eine Untergrundbewegung in Gang gebracht. Und das ist die chinesische Untergrundkirche. Und sie wuchs extrem von einigen wenigen, 100.000, sage ich mal so, bis hin zu 100 Millionen im Untergrund. Und sie haben Erweckung erlebt auf verschiedenen Ebenen. Ja, und Gott hat Dinge nochmal neu ins Zentrum gebracht. Vorher waren Gemeinden damit beschäftigt, einfach ihre Veranstaltungen zu laufen. Es gab ganz viele Konfessionen, unterschiedliche Denominationen. Und sie hatten Meinungsverschiedenheiten. Sie waren sehr versplittert. Und was die Verfolgung gebracht hat in China, war, dass die Gemeinde, die Christen wieder angefangen haben zu beten. Und als sie angefangen haben zu beten, haben sie gemerkt, ich brauche Gott. Und da passiert etwas, wenn ich bete. Und das war im Zentrum. Also die Not um sie herum und das Gebet heraus aus der Not war so zentral, dass die Menschen nur noch auf Jesus und nur noch auf ihn konzentriert haben. Ja? Sie haben all die Differenzen und Meinungsunterschiede beiseite getan und es war nur noch eine Sache wichtig. Wir brauchen Gebet, damit ich den morgigen Tag überstehen kann. Damit ich überleben kann. Denn ich weiß nicht, ob ich im nächsten Moment in die Situation komme, dass ich Jesus verleugnen muss, ne? Und vielleicht auch einfach umgebracht werde. Dass Leute rauskriegen, dass ich Christ bin und getötet werde. So, diese Not war da und diese Not hat alle Christen verbunden. Ja? Und sie haben angefangen, Gott zu suchen und ihn immer wieder zu suchen und immer wieder zu suchen. Und sie kamen vor seinem Angesicht und sie haben gebetet. Und Gott hat all diese ganzen Dinge beseitigt und etwas Neues zutage gebracht. Nämlich diese Gemeinde, die so mächtig und so gewaltig und so kraftvoll ein Werkzeug in der Hand Gottes war. Ja? Und es gibt so 11 Punkte, ich habe das im Hauskreis manchmal einmal vorgestellt, die sich die Hauskirchen quasi auf die Fahne geschrieben hatten oder etwas, was sie gekennzeichnet hat. Und dazu gehören Merkmale wie, dass das Wort Gottes wieder die höchste Priorität einnahm, dass Jesus allein die höchste Autorität hatte, nicht eine Kirche, noch irgendwer jemand anders. Es eine Bewegung von Laien waren, also nicht die gebildeten, studierten Pastoren, sondern Laien, einfache Leute, haben angefangen, Leiterschaft auszuüben. Sie haben einen Hunger für das Evangelium entwickelt. Ja, jede kleine Hauskirche hat evangelisiert. Und so kamen Dinge hinein. Sie haben die Familie neu entdeckt, ne? Die Gemeinde als Familie. Und so viele Dinge hat Gott gebraucht. Und diese Bewegung war so stark, die Bewegungsbewegung, dass es bis auf die 100 Millionen zuging. Ja? So viel hat Gott getan. Inmitten von Leid, inmitten von Verfolgung, inmitten von Mao, der 70 Millionen Menschen auf dem Gewissen hat, hat Gott seine Kirche bis auf 100 Millionen wachsen lassen. Durch dieses Erweckungsfeuer bei den Chinesen. Ja? Und ich glaube, dass dieses Gebet der Schlüssel ist. So, wenn wir wirklich Erweckung wollen in unserem Leben, gibt es keinen anderen Weg, als dass wir auf die Knien gehen und beten. Und Immanuel Fellowship soll für Erweckung stehen. Ja, soll für Erweckung stehen. Ich meine, es gibt viele Vorstellungen, die wir projizieren auf Gemeinde, was Gemeinde bedeutet. Aber das Größte, was für mich Gemeinde ist, ist eine Bewegung von Jüngern. Ist Erweckung. Und das bedeutet, sie beginnt in unserem eigenen Leben, sie beginnt in unseren Familien und es ist ein Geist der Kraft und ein Geist des neuen Lebens, der so stark wirkt, so manifest wird, dass er in unsere umliegenden Gegenden geht und dass die Gemeinde wieder eine Vision für Mission bekommt, ja, und für den anderen bekommt. Wenn wir so mit uns selbst beschäftigt sind, mit unseren Problemen, und wir halten uns gerade mal über Wasser, ja, dass wir gerade nicht ertrinken. Ja, wie jemand, der die ganze Zeit versucht, Luft zu holen und strampelt in Wasser wie verrückt, ja, völlig aufgescheucht und kämpft ums Überleben und versucht gerade etwas Sauerstoff zu kriegen und dann geht er wieder unters Wasser. Das ist so der Zustand einer lauen Christenheit. Aber Gott möchte nicht, dass wir auf dieser Erde auf diese Art wandeln und unser Leben führen. sondern er möchte, dass wir wirklich siegreich über den Umständen stehen, dass wir auftauchen, ja, und dass wir schwimmen und dass wir unterwegs sind für Jesus. Amen. Was ist mein Leben auf dieser Erde? Ich meine, es wird 70, wenn es hochkommt, 80 Jahre, heißt es in dem Psalmen. Wofür will ich mein Leben investieren? Ja, will ich ein Scheinchristentum leben oder will ich echte Erweckung haben? Möchte ich wirklich, dass sein Königreich sichtbar wird und angefangen in meinem Leben? Halleluja. Und das ist dieser Schrei, das ist diese Sehnsucht, dieses Verlangen. Amen. Okay, ich hoffe, ich überfordere euch nicht mit dem Inhalt hier, mit den einigen Dingen, die ich hier bringe. Ich möchte in Jesaja, auf Jesaja 62 eingehen. Und als Immanuel Fellowship gegründet wurde, wir haben anfangs sehr, sehr viel gebetet. Es gab ja auch keine Leute. Da betet man eben sehr, sehr viel am Anfang und hat wenig Sorgen. Und hat einfach viel gebetet und einfach in die Zukunft geschaut. Und Gott hat viele Dinge gesprochen. Und ein Vers steht in Jesaja 62, ne, dass wir ein Banner hochheben sollen über alle Völker. Und wir haben eine Bewegung gesehen. Und ich habe noch keine Ahnung, ich habe bis jetzt noch keine Ahnung, wie Gott das alles machen wird. Aber ich habe es gesehen. Und weil ich es gesehen habe, halte ich daran fest. Ja? Und es heißt hier, bevor ich noch darauf eingehe, was ist Zion? Was ist Jerusalem? Ja? Es geht hier um Zion. Und in Zion war eine Burg, die König David eingenommen hatte. Ja? Und er hat sie quasi den Jebusitern entrissen. Und dort quasi ist die Stadt Davids entstanden. Ja? Es ist quasi die Stadt Davids gewesen, dort wo diese Burg war, Burg Zion. Und die wurde eingenommen. Später wurde es quasi Zion zu einem Berg. Ne? Also der Berg Zion. Die Bibel redet sehr viel davon im Alten Testament über den Berg Zion. Ja? Dann Jerusalem ist auf diesem Berg gebaut. Und dieser Berg Zion ist quasi der Berg, wo diese Stadt ist, wo Jerusalem drauf gebaut wurde. Ja? Und so, wenn von Zion gesprochen wird, wird auch oft Jerusalem gemeint. Und wenn von Jerusalem gemeint ist, können wir auch über Zion sprechen. Und es ist eine ganz zentrale Sache, die dort passiert ist. König David hat in die Stadt Davids die Bundeslade hineingebracht. Und die Bundeslade ist die Gegenwart Gottes. Ja? Es ist das Wohnen Gottes bei seinem Volk. Und deswegen heißt sie auch die Stadt des großen Königs. Jerusalem, Zion, ist der Ort, an dem der große König wohnt, an dem Gott thront. Und in Israel, in Jerusalem, dort stand der Tempel. Der Tempelbezirk, ne, gehörte auch irgendwann mal zum Zion. Das heißt, wenn wir den Namen Zion hören in der Bibel, bedeutet, das ist der Ort, an dem Gott wohnt. Es ist eine heilige Stätte, weil Gott in ihr wohnt. Und über die Zeit, Israel war ungehorsam, sie wurde aus dem Land verbannt und die Stadt war verlassen. Ja? Sie war von Gott verlassen, die Bundeslade war nicht da und der Tempel war zerstört. Und diese Stadt war verlassen von Gott. Es war nicht mehr die heilige Stadt, ja, weil Gott nicht mehr in ihr wohnte und weil der Tempel nicht mehr da war. Und jetzt geht es darum, auch viele Verheißungen im Alten Testament konzentrieren sich auf dieses eine Thema, dass das Volk gesammelt wird, überall dort, wo es verteilt wurde und zurückgebracht wird nach Zion. Und dass Gott selbst Zion wieder aufrichten möchte und neu beleben möchte und nochmal neu wohnen möchte in Zion. Dann geht es darum, Jerusalem aufzubauen und so weiter. Und das Heftige ist, Jesus spricht von uns als dem Licht der Welt, in Matthäus Kapitel 5. Ihr seid das Licht der Welt. Und dann sagt er, kann eine Stadt auf dem Berg verborgen bleiben? Und welche Stadt auf dem Berg ist hier gemeint? Welche Stadt ist auf einem Berg? Es ist Jerusalem. Es ist Zion, die Stadt auf dem Berg. Und er identifiziert uns mit Zion, mit Jerusalem. Und es gibt diese Bewegung und Gott ruft aus und sagt, hey, kommt von überall her, streckt das Banner in die Höhe, kommt zurück in euer Land. Kommt zurück nach Jerusalem, zu Zion, denn Gott hat hier die Herrschaft angetreten, Gott wohnt hier. Ja, er wird ihre Gerechtigkeit leuchten lassen. Und die Schrift spricht über das neue Jerusalem in Zukunft, das auch jetzt schon da ist. Hebräer Kapitel 12 heißt es, wir sind jetzt schon gekommen zu dem Berg Zion. und zu dem neuen Jerusalem, zu dem himmlischen Jerusalem. Die Gemeinde Jesu ist im Geist gekommen zu diesem heiligen Berg, an dem Gott wohnt, zu dieser heiligen Stadt. Und wir wissen, Gott hat für uns eine Stadt bereitet in der Zukunft und von allen Nationen, von überall her, werden sie kommen und in dieser Stadt wohnen. Halleluja. Von Osten, von Westen, von Norden, überall werden sie herkommen und sie werden zu Hause sein in dieser Stadt. Und er wird unser Licht sein, er wird unsere Sonne sein, er wird der Gott sein, der leuchtet und herrscht dort in dem neuen Jerusalem. So, Hebräer 12 gibt uns diesen Hinweis, dass diese Stadt jetzt schon existiert und dass wir im Geist schon jetzt mit den Dingen zu tun haben, die in Zukunft realisiert werden. Ja? Wir haben jetzt schon damit zu tun und wir sind jetzt schon zum Berg Zion gekommen. Okay? Und dieses Feldzeichen, das wir erheben, ist ein Feldzeichen für alle Nationen, wo Gott aus allen Sprachen, allen Nationen sein Volk sammeln möchte in dieser himmlischen Stadt. Amen. Und Jesaja 62 spricht, handelt von dieser Endzeiterweckung. Ja? Und etwas, was passiert in diesem Jerusalem, wie das wiederhergestellt wird. Ja, und jetzt können wir einmal in den Text reingehen, dass wir den einmal hören. Um Zions Willen schweige nicht und um Jerusalems Willen lasse ich nicht ab, bis seine Gerechtigkeit hervorbricht wie Lichtglanz. Ne? Gerechtigkeit wie Lichtglanz. Und sein Heil wie eine brennende Fackel. Und die Heiden werden deine Gerechtigkeit sehen und alle Könige deine Herrlichkeit. Und du wirst mit einem neuen Namen genannt werden. Ist schon interessant, weil in der Offenbarung heißt es, dass sie einen neuen Namen hat, diese himmlische Stadt. Das neue Jerusalem kriegt einen neuen Namen. Und diesen Namen und der Name Gottes wird auf all die geschrieben, die überwunden haben. Das heißt, aus der ganzen Welt heraus werden diese Leute dieses Siegel bekommen. Auf dich schreibe ich den Namen Gottes und ich schreibe die Stadt, den Namen der Stadt auf dich drauf. Stell dir mal vor, hier steht jetzt drauf dieser neue Name. Allein Gott kennt ihn, ja, aber keine Ahnung. Wir können jetzt irgendwas ausdenken, ja. Ein neuer Name für das himmlische Jerusalem. Und er schreibt ihn hier drauf. Und ich laufe die ganze Zeit damit rum. Ne? Ich meine, was empfindet man dann da? Ja? Und ich den Namen meines Gottes, er schreibt ihn auf mich drauf. Ne? Und alle sehen es. Überall dort, wo ich bin, steht da drauf hier. Das neue Jerusalem. Ne? Das heißt, da ist eine so starke Identifizierung mit uns als Gläubige. Ja? Und so, wenn Gott von dieser Stadt spricht, er meint in erster Linie natürlich auch Israel nach dem Fleisch, also dass Israel, das beschnitten ist, die Juden, aber er meint in einem geistlichen Sinn die Gemeinde Jesu. Und deswegen ist interessant, dass die Bibel redet von der Braut, die Gemeinde als Braut und die Stadt als Braut. Ne? Das Jerusalem ist die Braut und die Gemeinde ist die Braut. Ja? Weil diese Dinge gehören zusammen. Weil das Volk in Jerusalem kann man nicht von Jerusalem trennen. Und so kann ich auch die Stadt Jerusalem nicht trennen von dem Volk, das darin wohnt. Ja? Ein Volk braucht ein Land. Amen. Das hören wir ganz oft von Isaac. Ein Volk, Nation braucht ein Land. Und dieses Land ist für uns Jerusalem. Ja? Das ist der Ort, den Gott geheiligt und gesegnet hat. Und wir sind geheiligt und gesegnet und wir wohnen in dieser Stadt. Amen. Halleluja. Praise God. Okay, und du wirst einen neuen Namen genannt werden, den der Mund des Herrn bestimmen wird und du wirst eine Ehrenkrone in der Hand des Herrn sein und ein königliches Diadem in der Hand deines Gottes. Man wird dich nicht mehr Verlassene nennen und dein Land nicht mehr als Wüste bezeichnen, sondern man wird dich nennen, meine Lust an ihr und dein Land Vermählte. Ja, also die Söhne Israels, Israel als Volk, heiratet das Land, verbindet sich mit dem Land. Denn der Herr wird Lust an dir haben und dein Land wird wieder vermählt sein. Denn wie ein junger Mann sich mit einer jungen Frau vermählt, so werden deine Söhne sich mit dir vermählen. Und wie sich ein Bräutigam an seiner Braut freut, so wird dein Gott sich an dir freuen. O Jerusalem, ich habe Wächter auf deine Mauern gestellt, die den ganzen Tag und die ganze Nacht nicht einen Augenblick schweigen sollen, die ihr den Herrn erinnern sollt. Gönnt euch keine Ruhe. Vers 6, ja. Wir sollen den Herrn erinnern. Wir sollen uns keine Ruhe gönnen, okay? Und lasst ihm keine Ruhe, lasst dem Herrn keine Ruhe, bis er Jerusalem wieder aufrichtet und bis er es zum Ruhm auf Erden setzt. Halleluja. Und überträgt das mal im Geistlichen, was das hier bedeutet. Wir lassen, sollen dem Herrn keine Ruhe lassen und ihn immer wieder daran erinnern, sein Volk wieder aufzurichten und seine Städte wieder aufzurichten. Okay? Amen. Halleluja. Der Herr hat geschworen bei seiner rechten und bei seinem Arm, starken Arm, ich will dein Korn in Zukunft nicht mehr deinen Feinden zur Speise geben und die Fremdlinge sollen nicht mehr deinen Most trinken und den du dich abgemüht hast, sondern die es einsammeln, die sollen es essen und den Herrn preisen. Und die ihn einbringen, die sollen ihn trinken in den Vorhöfen meines Heiligtums. Und jetzt Vers 10. Geht hin. Geht hin durch die Tore. Ja, die Stadt hat Tore und die Tore sind offen. Und er ruft dieses Volk und sagt, geht durch die Tore. Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Er sagt auch, ich bin die Tür. Wer durch mich hineinkommt, okay? Diese Tore in dieser Stadt bereitet dem Volk den Weg. Und das ist unser Auftrag als Immanuel Fellowship. Unsere Vision. Den Weg zu bereiten, dass Menschen hineinziehen können in diese Stadt. Amen. Und jetzt geht's weiter. Macht Bahn, macht Bahn, räumt die Steine weg. Es gibt also Steine, Hindernisse, die Menschen davon abhalten, hineinzukommen in diese Stadt. Und wir sollen die Steine beiseite räumen. Und jetzt hebt das Banner hoch empor über die Völker. Ja? Und das ist dieses Zeichen. Und wir haben in diesem Logo diesen Stern drin, ne? Und das ist damit gemeint eigentlich. Also Zeichen, ne? Der Stern als Zeichen, der die Weisen aus dem Morgenland zu Jesus führte, ja? Der ihnen Orientierung gab und so weiter. Gott hat oft durch Sterne geredet und durch Zeichen am Himmel. Und hier quasi dieses sollen wir ein Banner, ein Zeichen erheben, hoch in die Luft und sagen, hier kommt zu dieser himmlischen Stadt, ihr Nationen. Amen. Minden, komm in die heilige Stadt. Und wir bereiten den Weg. Und wir räumen die Hindernisse beiseite. Ja? Und es ist völlig egal, was für einen Hintergrund Menschen haben. Wenn sie diese Stadt sehen, wenn sie diese Herrlichkeit sehen, diese Stadt, die in Gerechtigkeit gebaut ist, deren Grundfesten, ja, Wahrheit sind und Gerechtigkeit sind, ja, und nicht von dieser Erde, nicht auf dieser Erde. Sie kommen von überall her. Ja? Okay, hebt das Banner hoch über die Völker. Siehe, der Herr lässt verkünden bis ans Ende der Erde. Bis ans Ende der Erde. Sagt der Tochter Zion, siehe, dein Heil kommt. Siehe, sein Lohn ist bei ihm und was er sich erworben hat, geht vor ihm her. Und man wird sie nennen, das heilige Volk, die Erlösten des Herrn. Und dich wird man nennen, die Stadt, nach der man fragt und die nicht mehr verlassen wird. Halleluja. Jerusalem ist die Stadt, aber du bist auch die Stadt. Ja, Jesus sagt, du bist wie eine Stadt, eine feste Burg. Ja, Grundfesten. Und er ruft hier Dinge aus, das ist ein heiliges Volk. Es sind die Erlösten des Herrn und sie befinden sich auf dieser Straße, auf diesem heiligen Weg. Und Jesus sagt, schmal ist der Weg, der in den Himmel führt, aber breit ist der Weg, der in die Verdammnis führt. Und wir sind berufen, Menschen hineinzunehmen auf diesen schmalen Weg der Wahrheit. Ja? Und die Hindernisse beiseite zu räumen und den Weg frei zu machen. Und das können wir ganz praktisch, das sind sehr geistliche Begriffe hier, aber wir können das ganz praktisch machen. Menschen zu unterstützen darin, Jesus kennenzulernen. Ja? Mit ihnen zu sprechen, auf sie einzugehen, ihnen das Evangelium zu bringen, sie an die Hand zu nehmen, ja, wenn jemand zum Glauben kam, ihn zu begleiten, ne? Ihm zu helfen, die Steine loszuwerden, ja, alles beiseite zu tun, um hineinzukommen in die Gegenwart Gottes, hineinzukommen, ja, in die Herrlichkeit. Und wir befinden uns alle auf diesem Weg. Und es ist etwas, was nicht nur wir unter uns tun, sondern es ist international, es ist ein Zeichen, ein Banner, das wir aufstellen, ja, und wo wir Menschen hinzurufen. So wie Gott sagt, sagt bis auf die Enden der Erde, sagt der Tochter Zion, dein Heil kommt. Halleluja. Und die Tochter Zion ist nichts anderes als das Volk Gottes. Jerusalem ist unsere Mutter, von der wir alle geboren wurden. In Hebräer heißt es. Jerusalem ist unsere Mutter, von der wir geboren wurden. Und Abraham suchte schon nach dieser Stadt und ihm verlangte nach dieser Stadt. Und wir verlangen nach dieser Stadt. Ja? Mich verlangt nach dieser Stadt. Weil in dieser Stadt ist Gerechtigkeit. In dieser Stadt ist die Gegenwart Gottes. In dieser Stadt ist die Herrschaft Gottes absolut und überall. In dieser Stadt wischt er alle Tränen von unseren Augen. In dieser Stadt gibt es keine Krankheit, keinen Tod, kein Leid, kein Schmerz. Und sie ist hier mitten unter uns. Wir sind gekommen zu dem Berg Zion, zu dem heiligen Jerusalem, für den neuen Jerusalem. Wir sind jetzt schon im Geist, dort an diesem Ort. Und wir können sagen, komm zu Jesus. Halleluja. Und wir sollen das hinausrufen bis an die Enden der Erde. Und was ist Erweckung? Das ist die Frage hier. Was ist anhand von Jesaja 62 Erweckung? Ja? Es ist, wenn die Gerechtigkeit hervorbricht in unserer Mitte, wie ein Lichtglanz. Dass Menschen uns anschauen und geblendet werden von dem Licht, das sie sehen. Halleluja. Von dem Licht unserer Gerechtigkeit, die wir von Gott bekommen. Und nicht zu einer Rechtsprechung, also wir sind gerecht gesprochen durch das Blut Christi, sondern es geht um eine Gerechtmachung, also eine praktische Gerechtigkeit, die in deinem Leben ist. Ne? Wie ein Kleid hat er mich gehüllt in Gerechtigkeit. Und die Schrift sagt, legt ab Zorn, legt ab Wut und zieht an, herzliches Erbarmen, kleidet euch mit den Heilsgütern Gottes. Und das ist das, was Gott möchte. Er möchte Gerechtigkeit hervorbringen wie einen Lichtglanz und sein Heil wie eine brennende Fackel. Ein Feuer, etwas Feuriges, entzündet vom Himmel. Ja? Und die Heiden, das sind die Menschen um uns herum, und das schließt auch alle Nationen ein, deine Gerechtigkeit sehen. Sie sollen diese Gerechtigkeit sehen. Und alle Könige deine Herrlichkeit. Der Bürgermeister von Minden sieht unsere Gerechtigkeit, sieht unsere Heiligkeit, sieht den Lichtglanz und sagt, Mensch, was ist denn da los? Was ist bei denen denn los? Habt ihr da Sehnsucht danach? Ich habe eine Vision gesehen, wie ich mit dem Bürgermeister zusammensaß. Jetzt habt ihr es gehört. Und das ist schon lange her. Und ich habe Bange davor, weil ich bin nicht gut. Ich bin nicht gut in solchen Sachen. Der Herr aber ist stark in den Schwachen. Halleluja. Und auch wenn er mich mal mit Angela Merkel zusammenbringt, mir völlig egal. Aber die Herrlichkeit will Gott sichtbar machen vor den Nationen. Also das, was Gott in deiner Familie tut, das tut er nicht nur für dich als Familie, das tut er für die Nation Deutschland. Denn du bist Licht in dieser Welt. Isaac hat letztens gesprochen über Familie, über den Glauben an die nächste Generation weitergeben, dass wir so eine Nation erreichen. Und das ist auch dieser Punkt. Wenn Gerechtigkeit ist in meiner Familie, wenn die Herrlichkeit Gottes durchbricht zu einem Lichtglanz in meinem Leben, sieht es mein Umfeld, es sehen alle um mich herum. Und ich sage euch, ich bin noch nicht dort, wo ich sein möchte. Wer kann das bestätigen auch? Und wer ist damit mir eins? Wer ist eins an diesem Punkt? Ich bin noch nicht dort, wo ich sein möchte. Im Geist bin ich schon irgendwo ganz anders. Ich möchte die Herrlichkeit Gottes sehen. Amen. Und ich möchte all die Werke des Teufels zerstören. Und ich habe einen Hass auf den Teufel. Und einen Hass auf das, was er tut in unserer Mitte und überall auf der Welt. Und ich weiß, ich habe keine Macht, wenn ich nicht in Christus bin. Und ich brauche Jesus, und ich brauche Gebet und deswegen will ich fasten und deswegen will ich beten. Und ihr könnt entscheiden, ob ihr diese Reise mit mir mitmacht oder nicht. Ich werde auf keinen böse sein, wenn ihr dann nicht kommt oder nicht mitfastet. Es ist ein Geist der Freiheit. Halleluja. Und der Herr wird mobilisieren den, den er mobilisieren möchte. Und ich will einfach beginnen und ich werde das im Juli anfangen. Ja, ersten drei Tage, erste, zweite, dritte. Abends im Campus, 8 Uhr treffen oder so. Und wir werden das mit dem Kernteam nochmal besprechen und so mit dem Gebetsabend auch. Werden wir wahrscheinlich nicht mehr stattfinden lassen. Ihr dürft auch aber außerhalb treffen und beten. Und dass wir ein Zeichen setzen vor Gott. Ich will Erweckung in meinem Leben. Ich möchte Wiederherstellung. Ich möchte, dass du, o Herr, deine Herrlichkeit scheinen lässt in meinem Leben. Amen. Ich will nicht mehr ein Opfer des Teufels sein. Er gehört unter meine Füße. Halleluja. Und ich bin ein König und ein Priester Gottes. Und ich will auch furchtlos sein. Wie oft sind wir eingedämmt in unserem Wirkungsgrad wegen Furcht und Angst? Und gestern haben wir es gehört, die Angst ist das größte Gefängnis dieser Welt. Die Angst ist das größte Gefängnis dieser Welt. Deswegen die größte Freiheit, die ein Mensch erleben kann, ist, wenn er frei wird von Angst und Furcht. Und es ist interessant, ich meine, wir kamen aus Tunesien und wir haben viel gebetet dort und so weiter und das ist muslimisches Land und Evangelium verboten und dies und das. Und dann kommst du nach Deutschland und denkst, ey krass, die bauen ein Zelt mitten auf dem Marktplatz auf und keiner sagt was. Die stehen da einfach rum und keiner sagt etwas. Dann dachte ich mir, was machen wir eigentlich? Wieso nutzen wir die? Wir haben so eine Freiheit, die sagen ja gar nichts. Da ist ja gar kein Verbot, ihr dürft euch da nicht treffen. Und alle tummeln sich drumherum und man kann mit Menschen reden. Und dann kann man, eine Zeit lang ist man dann in Deutschland und auf einmal kriegt man wieder Angst. Oh, auf den Marktplatz gehen. Oh, mein Mitarbeiter, darf ich jetzt nicht auf Jesus ansprechen? Das wird jetzt ungemütlich. Ne? Und dann ab ins U-Boot und dann gehen wir wieder runter, ne? Abtauchen. Und das ist ein Geist. Mir geht es nicht darum, irgendeinen Druck zu erzeugen, sondern uns aufmerksam zu machen, es ist ein Geist, der uns kontrolliert. Genauso wie der Mammon. Es ist ein Geist, der unsere Werke steuert, die wir tun. Und ich will mir nicht der Angst sagen lassen, was ich zu tun habe. Und wir haben gestern gehört, Somalia, und Nick hat erzählt, dass es so heftig war, auch für die Leute dort in dem Land. Die westlichen Missionare haben ein Bild der Furcht gezeichnet, jedes Mal, wenn sie kamen. Und haben sie auf Dinge hingewiesen und Sicherheit und hier und, ne? Und anstatt erbaut zu werden, wurden sie noch mehr in Furcht hineingebracht. Und dann dachte ich mir, mein Gott, das kann doch nicht wahr sein. Ich komme in ein Land, in dem Menschen verfolgt werden und das Einzige, was ich tue, ist, ich zeichne ein Bild der Furcht und der Angst. Und die Bibel sagt, es ist nicht ein Geist der Furcht, sondern der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit, den Gott uns gegeben hat. Und diesen Geist will ich haben, aber es wird nicht automatisch passieren. Wir müssen beten. Amen. Paulus sagt, ich bete dafür, dass mir Rede verliehen wird, jedes Mal, wenn ich den Mund öffne. Ja? Betet für mich. Und wir brauchen dieses Gebet, wir brauchen Erweckung in unserem Land. Denn mein Leben bin ich nicht bereit, weiterzuleben, es sei denn, Erweckung kommt. Amen. Ist bei euch auch dieses Schreien da? Ich habe laues Christentum satt. Tote Religion. Rausch für den Christen. So hat Karl Marx das gesagt, über Religion. Es ist ein Rauschmittel. Opium fürs Volk. Sie setzen sich rein, weg. Ja? Ausgeschaltet. Kein Impact auf Society, auf Gesellschaft. Keinen Einfluss. Sagst du, nein, Jesus. Meine Geschwister werden verfolgt überall auf der Welt. Wenn man sich die Stories anhört, die kannst du nicht ertragen, allein wenn du sie hörst. Ja? Und der Pastor Schaar, der sollte uns gestern dienen bei Open Doors. Und anstatt von Pastor Schaar hat eben Rasa gedient. Er war ja hier in der Gemeinde auch einmal. Harun. Und er hat dann einfach erzählt, weil er im Kontakt steht mit Pastor Schaar. Und Pastor Schaar aus Pakistan wollte nach oben Dors kommen und ist, versteckt sich im ganzen Land und gehört zu den 28 Imamen, die konvertiert ist zum Christentum. Und er leidet sehr viel Verfolgung. Er versteckt sich von einer Stadt in die andere. Und jetzt musste er in seine Heimatstadt, um diesen Pass zu bekommen. Und dort haben sie ihn geschnappt, haben ihn aufgelauert. Und er war dort gemeinsam auch mit seiner Tochter und irgendwie Familie und so. Die Details kenne ich leider nicht, aber sie haben ihn auf jeden Fall geschnappt gehabt und er ist in einer großen Lebensgefahr. Sie haben eine Tochter entführt, haben sie zwangsislamisiert, 16 Jahre alt. Ja? Gerade jetzt passiert, vor einigen Tagen. Ja? Er wollte zur Konferenz kommen, konnte nicht kommen. Zwangsverheiratet, ein Foto gemacht von dem Ehezertifikat und rübergeschickt und sagt, siehst du, wir haben die jetzt. Und sie kommt aus diesem Müll nicht mal raus. Also laut menschlich gesehen kommt sie da nicht mal raus, weil wenn sie da rausgeht, die werden sie aufgrund des Ehebruches hinrichten. Werden sie steinigen. Ja? Verloren, er hat seine Tochter verloren. Ja? Und das Gebet ist, dass wir uns eins machen mit diesem Leid. Also Geschwister werden verfolgt überall auf der Welt und die Welt ist so klein geworden. Und sind deine Geschwister. Und wäre das nicht gewesen, ich hätte ihn auf der Konferenz gesehen, ich hätte mit ihm gesprochen, ich hätte mit ihm Smalltalk gehabt. Hey Bruder, wie geht's dir? Ja? Aber ich kann ihn jetzt nicht auf der Konferenz sehen, weil er dort leidet. Dass wir sind herausgefordert. Und Gott sagt, wo sind die Beter? Wo sind die Leute, die sich verbinden mit meiner leidenden Gemeinde in die Welt? Wir sind ein Leib. Wenn ein Glied leidet, leiden alle mit. Aber leiden wir mit? Ich meine, sein Gebet ist, bitte, bitte, betet darum. Er war völlig aufgelöst wohl am Telefon. Und dass die 9-jährige Tochter nicht auch das gleiche Schicksal hat. Weil er weiß nicht, wo er sich verstecken soll. Er ist gerade in dieser Stadt. Und dass wir beten, dass sie Power und Kraft haben. Und er ist bereit, für Jesus zu sterben. Und er hat dem Raser gesagt am Telefon, ich bin bereit, für ihn zu sterben. Aber betet für mich, dass ich die Kraft habe, durchzuhalten bis ans Ende. Er sagt nicht, holt mich hier raus. Er sagt mir, betet für mich, dass ich die Kraft habe, durchzuhalten bis ans Ende. Halleluja. Und wenn ich auf Erweckung schaue, schaue ich in den Osten und schaue in diese Regionen hinein, wo die Gemeinde verfolgt wird, weil sie hat es gelernt, in Verfolgung den Sieg zu haben. Halleluja. Und wenn ich das habe, was sie haben, dann kann ich hier in Deutschland alles tun. Ja, dann fällt es mir leicht, die Dinge zu überwinden. Amen. Okay, lass uns mit dieser Sehnsucht zu Gott kommen und mit diesem Schrei nach Erweckung. Und so viele sind uns vorangegangen. So viele sind uns vorangegangen. Wir haben diese riesen, fetten Erweckungsbewegungen erlebt. Und egal, was dir auf dem Herzen liegt im Bereich Erweckung, was dich näher zu Gott bringt, bete dafür, ohne aufzuhören. Bete dafür, ohne aufzuhören. Ich will, dass meine Kinder erweckt werden. Schrei und bete jeden Tag, dass es passiert. Lass es nicht fahren, lass es nicht gehen. Ja? Halleluja. Vater, ich bete, dass Vision zurückkommt, Vision aufgerichtet wird. Vater, und dass wir ein Ziel vor Augen sehen, das so deutlich gezeichnet ist vom Heiligen Geist. Das himmlische Jerusalem ist dein großer Plan, Jesus. Und du möchtest alle Nationen sammeln in dieser großen Stadt, in der du der König bist, Jesus. O Herr, und ich bitte dich, hilf uns. Mit all den Gnadengaben und Talenten, die du uns geschenkt hast, mit all der Zeit, mit den finanziellen Mitteln und allem, was wir haben, Vater, dass wir den Weg bereiten für die vielen, vielen Tausende, die du in diese Stadt und Millionen, die du in diese Stadt führen möchtest. Vater, und wir sehen, wie Menschen vom Iran kommen, aus Turkmenistan kommen, aus Tadschikistan kommen, aus Nordafrika kommen, von allen Völkern. Kommen Sie, Jesus, und ziehen in diese Stadt ein durch die Tore. Vater, und ich bitte dich, hilf uns aufzustehen, sodass ein Geist des Gebets und ein Geist der Erweckung über uns kommt, Jesus. Vater, ich bitte dich, dass du einen Schrei stimulierst in unseren Herzen, eine Sehnsucht, nach Erweckung. Halleluja. Und dass du kommst und Zeichen und Wunder unter uns wirkst. Vater, dass du deine Liebe real machst für uns. Oh Vater, ich bitte dich, komm mit großer Kraft. Und sende Erweckung in unser Land, Jesus. Oh Vater, und wir können das nicht alleine tun. Wir brauchen die vielen an unserer Seite. Vater, und du hast uns zusammengestellt. Vater, und wir wollen beten für unsere Familienangehörige, für unsere Verwandten. Und Vater, und du siehst die Nöte, die wir haben. Und wo jeder Einzelne von uns steht. Ich will dir sagen, du bist unendlich geliebt. Du bist unendlich geliebt. Halleluja. Und Gott möchte dir genau dort begegnen, wo du gerade bist. Halleluja. Und er will mir genau mit dem Glauben arbeiten, den du hast. Und das Wenige, das du hast, daraus will der Heilige Geist etwas Wunderbares machen. So, wenn du diese 10 Minuten hast, gib sie Gott. Halleluja. Und wenn du diese 4 Stunden hast, gib sie Gott. Halleluja. Vater, ich bitte dich, lass den Geist der Erweckung kommen. Gieße deinen Heiligen Geist aus und lass eine Armee aufstehen, die erfüllt ist vom Heiligen Geist, die wie ein Lichtglanz leuchtet, weil sie so in der Gerechtigkeit stehen, dass sie sichtbar sind überall auf der Welt. So bete, Vater, ich bitte dich, lass Erweckung kommen, o Herr. Auch über unsere Stadt, und ich bete für die vielen Gemeinden, Jesus, in Minden, in Porta, Lerbeck, Petershagen, Lade, alles drumherum, diese ganze Region, sie liegt dir am Herzen. Und wir wissen, Vater, es gab Erweckung vor 40, 50 Jahren in diesem Ort, und ich bitte dich, Gott, dass es um sich greift. Vater, und dass du jeden von uns gebrauchst, um Erweckung zu fördern in unserer Region. Vater, so bitte ich dich, all die Beziehungen, die wir haben, nach außen hin zu all den vielen Menschen, Vater, lass uns das Feuer und die Fackel hinaustragen zu jedem einzelnen Seele, Jesus Christus, egal ob klein oder groß. O Vater, zünde dein Feuer an und begegne uns in unseren Nöten. Hilf uns raus aus unseren Problemen, Vater. Dort, wo Angst ein großes Ding ist in unserem Leben, befreie uns von Angst. Vater, dort, wo wir Probleme haben, unsere Ehe richtig zu führen. Vater, ich bitte dich, komm und such uns heim. Jesus, heile unsere Ehen. Oh, heile unsere Beziehungen, Jesus. Oh, Vater, ich bitte dich, wenn wir merken, unsere Kinder entgleiten uns. Oh Gott, dass du unsere Kinder zurückbringst, dass du unsere Kinder berührst, dass du ihnen ihren Herzen Erweckung schenkst. Und du kommst bald, Jesus, und wir wollen uns vorbereiten auf deine Wiederkunft. Und ich bete, komm, Herr, entzünde die Herzen. Entzünde die Herzen und lass die Kinder Herzen zu den Eltern wenden und die Eltern zu den Kindern. Versöhne die Generationen miteinander. Halleluja. In Jesu Namen. Okay, habt ihr Eindrücke? Dann teilt sie uns mit.